Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt in True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nicht spoilern. Aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor und heute ist der Buchstabe L dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Laos ausgespuckt. Und du, Jacqui? Hast Fakten?
Ich denke schon, ja.
Sehr schön.
Jacquis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Also Laos. Es ist eine Geschichte, die kaum jemand kennt. Und doch hat sie ein ganzes Land gezeichnet. Zwischen 1964 und 1973 wurde Laos zu am stärksten bombardierten Land der Welt, gemessen an der Bevölkerung. In nur 9 Jahren warfen die Vereinigten Staaten mehr als 2 Millionen Tonnen Bomben über diesem kleinen südostasiatischen Land ab. Das sind mehr als im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Europa und den Pazifik zusammen. Im Schnitt eine Bombe alle 8 Minuten, Tag und Nacht und das 9 Jahre lang. Das Ziel dieser beispiellosen Bombardierung, das sogenannte Ho Chi Minh-Pfad, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein weit verzweigtes Netzwerk aus Wegen, Tunneln und Versorgungslagern, das Nordvietnam durch den laotischen Dschungel mit dem Süden verband. Was die USA zerstören wollten, erwies sich als beinahe unzerstörbar. Die nordvietnamesischen Truppen bauten, tarnten und reparierten, jede Nacht und jeden Tag. Und der Pfad blieb in Betrieb. Zurück bleibt ein Land, das sich bis heute nicht erholt hat. Denn rund 1/3 der abgeworfenen Kampfmittel explodierte nicht. Millionen Blindgänger liegen noch immer in Böden und Feldern. Unentdeckt, unberechenbar und tödlich. Besonders in den ländlichen Regionen gefährden sie das tägliche Leben. Kinder beim Spielen, Bauern bei der Feldarbeit, Familien beim Wasserholen. Räumungsorganisationen arbeiten unermüdlich daran, diese tödlichen Überbleibsel zu beseitigen. Doch der Prozess ist mühsam, langsam und auch teuer. Viele Gebiete können bis heute nicht sicher betreten oder bewirtschaftet werden. Teile des ehemaligen Ho Chi Minh-Pfads existieren noch und wurden zu Wanderwegen für Touristen. Und ich habe dir da so ein Foto mitgenommen, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Also der ist da wirklich durch das ganze Land durchgegangen. Mit eben unterirdischen Tunneln. Da gehörten auch Krankenhäuser scheinbar dazu. Also das war wirklich so ein ganzes eigenes System.
Krass.
Und dann habe ich dir noch was mitgenommen. Trotz der schweren Kriegsfolgen prägt heute vor allem eines das Leben in Laos. Ein tief verwurzelter Sinn für Gelassenheit, Spiritualität und kulturelle Verbundenheit. Denn eine wichtige Facette der laotischen Kultur ist das ruhige, langsame Lebenstempo. Ausdruck findet diese Haltung in dem geläufigen Satz Bo Pen Niang, was sinngemäß so viel bedeutet wie keine Sorge oder es ist okay. Diese Philosophie betont Gelassenheit, Akzeptanz und das Leben im Hier und Jetzt. Ein deutlicher Kontrast zum hektischen Rhythmus westlicher Gesellschaften. Im Alltag zeigt sich diese entspannte Haltung überall. Zeit wird nicht streng getaktet, sondern als fließend empfunden. Für viele Besucher ist dieser entschleunigte Lebensstil faszinierend und oft auch heilsam. Tief verwurzelt im laotischen Alltag ist auch der Theravada-Buddhismus, den rund 2/3 der Bevölkerung praktizieren. Überall im Land finden sich prachtvolle Tempel, die nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle und soziale Zentren sind. Besonders eindrucksvoll ist das tägliche Almosenritual. In den frühen Morgenstunden erhalten buddhistische Mönche Speisen von den Bewohnern, eine stille, spirituelle Geste der Verbundenheit. Doch die laotische Spiritualität geht über den Buddhismus hinaus. Der Glaube an Naturgeister und Ahnenverehrung prägen insbesondere das Land der ethnischen Minderheiten. Geister, so glaubt man, bewohnen Flüsse, Berge und Täler. Und Wälder.
Da das die Wälder nicht. Alles andere, aber die Wälder nicht.
Der Respekt vor dieser unsichtbaren Welt prägt die Beziehung der Menschen zur Natur und zum Leben selbst. Tief, ruhig und voller Achtung.
Das klingt wirklich entspannt.
Oder? Ich habe mich schon richtig beim Lesen entspannt.
Ich glaube, du wärst so perfekt für Laos.
Oh ja.
Ja.
Ich muss dahin.
Stell dir mal vor, du wärst doch so ein buddhistischer Mönch. Du würdest doch jeden Morgen
was zu essen bekommen.
Und hier essen.
Ich würde ein bisschen chillen. Bisschen Wassergeister anbeten.
In den Wald gehen.
In den Wald gehen.
Perfekt. Ich sehe dich als Laos.
Als Laotin.
Als Laotin. Kommen wir zu unserem Fall. In jedem von uns schlummert die Dunkelheit. Wir erschlagen eine Spinne, obwohl wir sie auch nach draußen hätten tragen können. Wir lassen unseren Ärger.
Entschuldigung.
Alter!
Die Dunkelheit. Ich dachte jetzt, du kommst mit was wirklich Dunklem. Und dann ist das erste Beispiel so. Wir erschlagen eine Spinne. Also,
du ermordest ein Leben.
Ja, okay, aber. Entschuldigung, das war jetzt irgendwie.
Wir lassen unseren Ärger an unsere Mitmenschen aus, obwohl diese gar nichts getan haben. Doch die Dunkelheit, die der Täter in unserem heutigen Fall in sich trägt, ist an Düsternis kaum zu überbieten. Liebe Shaki, herzlich willkommen zum heutigen Fall, das Monster von Laos. Ein feuchtheißer Morgen dämmert über einem abgelegenen Dorf in der Provinz Loai in Nordost-Thailand. Im ersten Licht des 4. Juli 1995 herrscht eine unheimliche Stille im Haus der Familie Chapan. Eine Stille, die je zerreißt, als ein schriller Schrei ertönt. Im einfachen Pfahlbau liegt die 15-jährige Yaruni reglos auf ihrem Bett. Ihre jüngere Schwester, die im Morgengrauen aufgestanden ist, um Reis zu kochen, macht eine grausame Entdeckung. Yarunis lebloser Körper mit aufgerissenen Augen liegt stranguliert da. Panik und Entsetzen brechen über die Familie herein. Inmitten dieser Tragödie fällt ein Name, den man hier bislang kaum kannte. Somsak Pornarai. Ein Freund des Onkels, dem die Familie Unterschlupf gewährt hatte. Ein Mann, dem man vertraute und der sich als Monster entpuppte. Wer ist dieser Somsak Pornarai? In den kommenden Minuten werden wir in eine wahre Geschichte eintauchen, die so grausam und düster ist, dass sie selbst hartgesottene Kriminalbeamte erschüttert hat. Somsak, bekannt als Vergewaltiger vom Mekong-Becken, gilt als einer der berüchtigsten Serienvergewaltiger und Mörder in der Geschichte Laos und Thailands. Diese True-Crime-Episode erzählt seine Geschichte von seinen ersten Verbrechen in Laos über seine Flucht nach Thailand bis hin zur gnadenlosen Jagd der Ermittler und seinem schlussendlichen Schicksal. Wir hören Originalzitate, tauchen ein in zeitgenössische Berichte und zeichnen ein Bild der Gesellschaft, in der sich dieses Verbrechen zutrug. Bereitet euch auf eine fesselnde, aber verstörende Reise vor. Die Luft im Dorf ist an jedem Tag im Juli drückend heiß. Während die Nachricht vom Mord an der jungen Yaruni die Runde macht, versammelt sich schockierte Nachbarn vor dem Haus. Keiner versteht zunächst, was geschehen ist. Doch schnell rückt ein Verdacht in den Vordergrund. Der freundliche Besucher aus Laos, der seit kurzem im Haus wohnte, ist spurlos verschwunden. Und Yaruni ist tot. Was in der Nacht geschah, ahnt noch niemand genau. Aber es soll sich herausstellen, dass Somsak in jeder Nacht nicht zum ersten Mal gemordet hat. Die grausame Wahrheit entfaltet sich Stück für Stück, während die Polizei die Ermittlungen aufnimmt. Eine Jagd beginnt. Eine Jagd nach einem Serientäter, der jahrzehntelang unbehelligt Frauen brutal missbrauchte und tötete. Mit dieser Einleitung sind wir mittendrin in einer Geschichte über Vertrauen und Verrat, über unvorstellbare Verbrechen und die unerbittliche Suche nach Gerechtigkeit. Folgen wir nun den Spuren von Somsak Pornarai, einem Mann, der als einfacher Wanderarbeiter aus Laos kam und sich als gefürchteter Serienvergewaltiger entpuppte, dessen Name in die Kriminalgeschichte Südostasiens einging. Somsak Poranai wird im Jahr 1962 in Laos geboren. Vieles aus seinen früheren Jahren liegt im Dunkeln, denn die spärlichen Informationen stammen größtenteils aus seinen eigenen Erzählungen. Er wächst vermutlich in ländlicher Armut auf und hält sich mit Gelegenheitsarbeiten, also so Feldarbeit, Gärtnern, einfache Handlangertätigkeiten, über Wasser. Schon früh zeigt sich jedoch eine unheimliche Facette seines Charakters. Somsak entwickelt einen unerbittlichen Sexualtrieb. Er berichtet später, dass er, wann immer er Geld hatte, Prostituierte besuchte. Doch war er mal mittellos, lockte er Frauen in abgelegene Gegenden, um sie dort zu vergewaltigen. Wie viele Opfer in seiner Heimat Laos in diesen Jahren sexuell missbrauchte, weiß niemand. Selbst er behauptete, irgendwann den Überblick verloren zu haben. Diese Aussage deutet auf eine erschreckende Serie ungemeldeter Sexualverbrechen hin, die sich im Stillen abspielten. In den 1980er Jahren war Laos ein Land, in dem es nur wenige offizielle Aufzeichnungen über solche Verbrechen gab. Viele Opfer wagten es nicht, die Übergriffe zur Anzeige zu bringen. Aus Scham, aus Angst oder weil sie dem Justizsystem misstrauten. Somsak nutzte diesen Umstand offenbar skrupellos aus. Der erste bekannte Höhepunkt seiner Gewaltspirale ist ein Mord. Irgendwann in den späten 1980er Jahren, das genaue Datum ist unbekannt, schlägt Somsak zum ersten Mal tödlich zu. Er lauert einer Frau auf, die sich verzweifelt gegen seinen Vergewaltigungsversuch wehrt. Als sie zu entkommen versucht, packt er sie und prügelt so lange auf sie ein, bis ihr Körper leblos wird. Hm. In panischer Hast schleppt er die Tote zu einem nahen See und versenkt den Körper im dunklen Wasser. Das Verbrechen bleibt unentdeckt. Niemand verbindet das plötzliche Verschwinden der Frau mit dem unauffälligen Wanderarbeiter Somsak.
Aber dann müsste er ja fast irgendwas Schweres an sie gebunden haben, oder? Würde so ein lebloser Körper nicht eher oben aufschwimmen? Sinkt eine Leiche im Wasser? Ich weiß nicht.
Nein, die schwimmen dann schon oben auf.
Hätte sie ja aber eigentlich...
Selbst wenn man sie gefunden hat, man hat ihn nicht mit ihr in Verbindung gebracht.
Okay, ja, okay.
Berauscht von der eigenen Straflosigkeit setzt er seine Taten fort. Weitere Vergewaltigungen folgen. Immer wieder überfällt er Frauen. Immer öfter traut sich keine der Geschädigten, zur Polizei zu gehen. Somsak fühlt sich unantastbar. Doch dann begeht er einen folgenschweren Fehler. Einige Zeit nach dem ersten Mord, es könnten Monate oder auch Jahre gewesen sein, da wir nicht genau wissen, wann der erste Mord stattgefunden hat, tötet er erneut. Wieder ist das Opfer eine Frau, wieder entsorgt er ihre Leiche in einem Gewässer. Aber diesmal bleibt das Verbrechen nicht im Verborgenen. Angehörige der Frau finden ihren Körper, der bald identifiziert wird. Zu Somsaks Unheil handelt es sich bei der Ermordeten offenbar um eine in der Region bekannte Persönlichkeit. Der brutale Tod dieser Frau bleibt nicht folgenlos. In der Lokalen schrillen die Alarmglocken. Plötzlich steht im Raum, dass ein Serienverbrecher umgeht.
Ah, das macht mich auch schon wieder so. Ah, dann muss jetzt erst wieder jemand sein, der irgendwie bekannt ist, dass da wirklich was passiert. Das ist, irgendwie zieht sich das bei uns so ein bisschen durch wie der rote Faden.
Ich glaube, ganz ehrlich, das zieht sich in der ganzen True Crime-Geschichte durch.
Das macht mich immer ein bisschen sauer.
Ja, unfassbar. Ja. Also, jedes Leben ist gleich viel wert.
Ja, aber nur weil sie da irgendwer eine bekannte Persönlichkeit war, auf einmal...
Ja, dann wird ermittelt.
Ja. Ja, gut.
Somsak begreift, dass Laos für ihn nicht mehr sicher ist. Er muss untertauchen, bevor man auf seine Spur kommt. Mit Hilfe einiger Bekannter gelingt es ihm, an einen gefälschten thailändischen Pass zu kommen. Unter dem falschen Namen Saksit Kamsai, einer Identität, die ihm die thailändische Staatsbürgerschaft vorgaukeln soll, setzt er sich Ende der 1980er oder auch Anfang der 1990er ins Nachbarland Thailand ab. Die Ufer des Mekong lässt er hinter sich. Er taucht in der thailändischen Provinz Nakhon Ratchasima unter. Niemand in Laos ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass der flüchtige Täter die Grenzen überschritten hat. Und in Thailand kennt man ihn nicht. Zumindest noch nicht. In Nakhon Ratchasima führt Somsak Poranai, nun als Saksit Kamsai bekannt, zunächst ein unauffälliges Leben. Er arbeitet und verdient etwas Geld, genug jedenfalls, um seinen zügellosen Trieb vorerst ohne Gewaltverbrechen zu befriedigen. In Thailand besucht er nach eigener Aussage regelmäßig Prostituierte und kommt so, wie er behauptet, einige Zeit ohne neue Vergewaltigungen aus. Vielleicht wiegt er sich auch in Sicherheit, doch seine kriminelle Energie bricht bald auf eine andere Weise hervor. Irgendwann in dieser Zeit begeht er Diebstähle. Wir wissen nicht genau, was er stiehlt, aber die Taten bleiben nicht ungesühnt. Die thailändische Polizei verhaftet ihn wegen Diebstahls und Somsak landet im Zentralkerker von Nakhon Ratchasima. Ein Wendepunkt. Zum ersten Mal sitzt der Mann, der in Laos ungeschoren gemordet und unzählige Male vergewaltigt hat, hinter Gittern.
Aber sicher auch nicht lange.
Nein.
Weil er nur wegen Diebstahl verhaftet wurde.
Eben, also es war wirklich ein vergleichsweise kleines Delikt.
Ja.
Im Gefängnis freundet sich Somsak mit einem Mitinsassen an, einem Thailänder aus der Provinz Loai. Dieser Mann ahnt nichts von der finsteren Vergangenheit seines laotischen Freundes. Nachdem Somsak seine einjährige Haftstrafe wegen Diebstahl verbüßt hat, also ist das 7. Juni 1995, bietet ihn der Zellengenosse an, bei dessen Familie in Loai unterzukommen. Somsak, der keine eigene Unterkunft hat und in Thailand gewissermaßen heimatlos ist, nimmt das Angebot dankbar an. Gemeinsam treten sie die Reise in das etwa 400 Kilometer entfernte Loai an, eine ländliche, waldreiche Provinz im Nordosten Thailands.
Also sie wurden dann sozusagen ziemlich zeitgleich dann entlassen, oder?
Wirkt so, ja.
Okay.
Also sie sind zusammen zurückgereist.
Ja.
Und Loai liegt nicht weit von der laotischen Grenze entfernt.
Mhm.
Dort, in dem kleinen Dorf Buhom, lebt die Familie seines Freundes. Ahnungslos, dass sie den sprichwörtlichen Wolf im Schafspelz aufnehmen werden. In Buhom angekommen, wird Somsak freundlich in die Familie eingeführt. Sein Freund stellt ihn als Bekannten vor, der für eine Weile bei ihnen wohnen wird, bis er auf eigenen Füßen stehen kann. Die Hausgemeinschaft besteht aus dem Onkel, also das ist Somsaks ehemaliger Mithäftling, einer Haushälterin und den beiden Nichten des Onkels, die allerdings in Bangkok arbeiten und selten zu Hause sind.
Weißt du, das macht mich schon wieder so fertig. Der nimmt den mit, gibt ihm da ein Dach über dem Kopf,
ja.
Sorgt sich da um ihn und
nimmt ihn seine Familie auf.
Ja. Was sagt uns das? Wir sollten einfach nicht so nett zu fremden Menschen sein.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin eigentlich nicht nett zu fremden Menschen.
Auch nicht.
Also ich nehme
genau deswegen.
Ja. Und ich nehme zumindest keine fremden Menschen bei mir zu Hause auf.
Ja. Also an alle da draußen keine fremden Menschen mit nach Hause nehmen.
Nein. Das ist gefährlich.
Ja.
Pfui, pfui.
Pfui, pfui.
Pfui, pfui. Eine dieser Nichten ist Yaruni Chaban, 15 Jahre alt, ein fröhliches Mädchen, das in der Großstadt Bangkok sein Glück versucht, aber regelmäßig zu Besuch in die Heimat kommt. Als Yaruni Anfang Juli 1995 nach Buhom zurückkehrt, um die Haushälterin und Verwandten zu besuchen, trifft sie zum ersten Mal auf den neuen Mitbewohner, Somsak Poranai. In dem 33-jährigen Laoten mit dem falschen Namen Saksit regen sich sofort dunkle Begierden. Yaruni ist jung, hübsch, lebenslustig. In Somsaks Augen ein begehrenswertes Objekt. Er beobachtet sie und in ihm reift ein entsetzlicher Plan. Bevor wir jedoch zur schicksalhaften Nacht kommen, müssen wir erwähnen, dass Somsak schon kurz vor Yarunis Ankunft erneut zu alten Muster zurückgekehrt war. Kaum in Loai eingetroffen, übermannt ihn nach eigenen Angaben wieder dieser Drang, den er so lange nicht mehr ausgelebt hatte. Er kann nicht warten, bis sich eine Gelegenheit ergibt. Er schafft sich eine. Noch bevor er überhaupt richtig im Haus seines Freundes eingezogen ist, verlässt er das Dorf heimlich, getrieben von seiner Gier. Er fährt in den nahegelegenen Bezirk Chiang Khan und streift dort auf der Suche nach einem Opfer umher. In einem Waldstück hinter der Dorfschule von Ban Na Sam fällt ihm schließlich jemand in die Hände. Eine örtliche Dreirad-Taxifahrerin. Die nennt man auch Samloa-Fahrerin.
Mhm. Also solche Tuk-Tuks eigentlich, oder? Sowas?
Ja.
Wahrscheinlich.
Mhm. Er überwältigt die Frau, vergewaltigt sie in der Abgeschiedenheit des Waldes und versucht danach, sie zu töten. Vermutlich, um Zeugen zu beseitigen. Doch diesmal schlägt sein mörderischer Plan fehl. Das Opfer überlebt die brutale Attacke, schwer verletzt, aber am Leben. Für Somsak heißt das Alarmstufe Rot. In Panik flieht er zurück nach Buhom zu seinem Freund, als wäre nichts geschehen. Er hofft offenbar, dass die Tat unentdeckt bleibt oder zumindest nicht mit ihm in Verbindung gebracht wird.
Ja, sie hat ihn ja gesehen. Also wenn sie ihn auf der Straße, würde sie ihn ja wahrscheinlich wiedererkennen, oder?
Ja, aber es ist der Nachbarbezirk. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich tatsächlich wieder...
Ich weiß nicht, wie weit das entfernt ist, aber...
Das kann ich jetzt allerdings auch nicht sagen.
Okay, aber er wird da wahrscheinlich nicht in Verbindung damit gebracht, oder?
Weil bis auf Weiteres scheint er Glück zu haben. Die Nachricht von der vergewaltigten Samlor-Fahrerin dringt zunächst nicht bis zu seinen Gastgebern vor. Zurück im Dorf Buhom gibt sich Somsak betont harmlos. Niemand merkt ihm die Anspannung an.
Vielleicht hat sie das ja nicht mehr gemeldet.
Das ist aus, eine Möglichkeit.
Ja, wieso, wie du gesagt hast am Anfang, aus Scham oder weil sie dann gedacht hat, mir glaubt eh keiner, ist vielleicht nur ins Krankenhaus, hat sich versorgen lassen und hat gar nicht wirklich gesagt, was da passiert ist.
Ich weiß nicht, also bei uns ist es ja so, wenn du mit solchen Verletzungen ins Krankenhaus kommst, wird der vom Krankenhaus automatisch Anzeige erstattet.
Ja, aber...
Ich glaube aber nicht, dass das in Thailand in den 1990ern der Fall war.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube nicht mal, dass es bei uns in den 1990ern der Fall war.
Ja, ja.
Er hat inzwischen erfahren, dass Yaruni nur auf Kurzbesuch ist und am 4. Juli 1995 wieder nach Bangkok abreisen will. Für ihn steht fest, bevor sie geht, will er sich an ihr vergehen. Er fantasiert davon, mit dem Teenager zu schlafen, in Anführungszeichen,
Liebe
wie er
zu
es
machen,
nennt.
Ne?
So ungefähr. In Wahrheit plant er eine Vergewaltigung. Geduldig wartet er bis zur Nacht, bevor Yarunis geplante Abreise. Die Nacht des 3. Juli 1995. In dem kleinen Haus schlafen alle fest. Stille hat sich über das abgelegene Dorf gelegt. Nur die Insekten zirpen in der Dunkelheit. Somsak steht leise auf. Barfuß schleicht er sich zu Yarunis Zimmer. Eigentlich nur ein abgetrennter Schlafbereich mit einem einfachen Bett. Im fahlen Mondlicht sieht er die Umrisse des schlafenden Mädchens. Einen Moment lang zögert er, doch die Gier ist stärker. Er kniet sich neben Yarunis Bett, legt eine Hand auf ihren Mund und flüstert mit belegter Stimme, dass sie mit ihm schlafen solle.
Gott.
Yaruni schreckt aus dem Schlaf. In ihren Augen muss sich ungläubiger Schock gespielt haben. Vor ihr hockt dieser Mann, den sie kaum kennt, halb entkleidet mit ihrem Blick. Sie begreift sofort, sie ist in Gefahr. Mit aller Kraft versucht sie, sich aus dem Griff zu winden, um Hilfe zu schreien. Doch Somsak hält ihr den Mund zu und lässt nicht locker. Yarunis Gegenwehr weckt in ihm rasende Wut. Blitzartig greift er nach einem Kleidungsstück oder auch einem Handtuch und stopft es ihr in den Mund, um das Schreien zu dämpfen. Dann packt er ein elektrisches Kabel, das in Reichweite liegt. Also wahrscheinlich von einem Radio oder einem Ventilator. Schlingt es um Yarunis Hals und zieht zu, mit aller Gewalt. Yarunis Körper bäumt sich verzweifelt auf. Ein entsetzlicher Kampf um Leben und Tod spielt sich in gespenstischer Stille ab, während alle anderen tief schlafen. Schließlich erschlafft das junge Mädchen. Ihr Leben erlischt binnen Minuten unter den brutalen Händen ihres Mörders. Doch selbst dieser Mord befriedigt Somsak Boranais Perversion nicht vollständig.
Nein. Ich will es nicht hören. Ja, red weiter.
In einer grauenhaften Überschreitung aller Grenzen vergeht er sich noch an Yarunis regenlosen Körper. Er vergewaltigt sie, obwohl sie längst tot ist. Diese verstörende Tat der Nekrophilie, also der sexuelle Missbrauch eines Leichnams, zeigt die abgründige Grausamkeit, zu der Somsak fähig ist. Nachdem er sein Werk vollendet hat, lässt er Yarunis Leichnam liegen, steht auf und verlässt leise das Haus, als wäre er ein Schatten der Nacht. Niemand bemerkt ihn in diesem Moment. Im Schutz der Dunkelheit flieht Somsak aus Buhom. Er weiß, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Er hat die Gastfreundschaft dieser Familie mit Blut bezahlt und muss verschwinden. Noch bevor die Sonne aufgeht, ist er längst unterwegs, mit einem kleinen Bündel Habe, vermutlich per Anhalter oder Bus zum nächstgrößeren Ort. Zurück bleibt das entsetzliche Szenario, das Yarunis Schwester im Morgengrauen finden sollte. Die Schwester ist, by the way, jünger. Die Taten dieser Nacht markieren den tragischen Höhepunkt von Somsak Boranais Verbrecherserie. Doch nun, nach dem Mord an einer 15-jährigen Thailänderin, beginnt ein neues Kapitel. Die Flucht des Täters und die fieberhafte Fahndung der thailändischen Polizei. Was bisher im Verborgenen geschah, tritt nun ans Licht. Ein internationales Element mischt sich ein. Ein laotischer Staatsbürger mit falscher Identität begeht ein Kapitalverbrechen in Thailand. Die folgenden Ereignisse werden zeigen, dass Somsaks Vergangenheit ihn schließlich einholt. Das Verbrechen wird am Morgen des 4. Juli 1995 entdeckt, als Yarunis jüngere Schwester traumatisiert und hysterisch Alarm schlägt. Binnen kürzester Zeit ist die örtliche Polizei vor Ort. Die Szenerie, die sich den Ermittlern bietet, ist verstörend. Das junge Opfer liegt tot in seinem Bett. Deutliche Spuren von Gewalt sind zu sehen. Ein Handtuch und ein elektrisches Kabel liegen neben der Leiche. Stumme Zeugen eines schrecklichen Kampfes. Sofort beginnen die Beamten, die Situation zu erfassen. Wer könnte für diese grauenhafte Tat verantwortlich sein? Die Familie steht unter Schock. Doch Jaronis Schwester kann einen wichtigen Hinweis geben. In den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr habe sie gesehen, wie Somsak, der laotische Gast, das Haus mit seiner Tasche verlässt. Damals erschien ihr das nur etwas ungewöhnlich. Jetzt, nach dem Fund, ergibt dieses Detail einen furchterregenden Sinn. Somsak Poranai wird umgehend als Hauptverdächtiger eingestuft. Die Nachricht wird an alle Polizeidienststellen in der Umgebung weitergegeben. Ein Mann um die Mitte 30 aus Laos, vermutlich unterwegs mit einem Rucksack oder einer Tasche, wird gesucht. Dringend, wegen Mordes. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn niemand weiß, wie weit der Flüchtige bereits gekommen ist. Die thailändische Polizei zeigt an diesem Tag enormes Tempo und Engagement. In der Region Loai werden Straßensperren eingerichtet, Busbahnhöfe und Taxistationen überwacht. Man vermutet, dass Somsak versucht, mit einem Bus oder lokalen Verkehrsmittel aus Chiang Khan oder Loai zu entkommen. Tatsächlich zahlt sich die Fahndung schnell aus. Gegen 16.30 Uhr am 5. Juli, also nur gut einen Tag nach dem Mord, geht ein Hinweis aus der Bevölkerung ein. Ein aufmerksamer Bürger hat an einem Busbahnhof im Bezirk Chiang Khan einen fremden Mann gesehen, auf den die Beschreibung passt. Nervös, mit einer Reisetasche, als würde er auf seinen Bus warten. Sofort rückt die Polizeistreife aus. Als die Beamten den Verdächtigen am Busunterstand antreffen, versucht dieser noch zu fliehen. Doch die Polizisten sind schneller. Nach kurzem Sprint wird Somsak überwältigt und festgenommen. Die Erleichterung unter den Fahndern ist greifbar. Knapp 36 Stunden nach Entdeckung der Tat ist der mutmaßliche Mörder gefasst. Auf der Polizeiwache beginnt das Verhör. Zunächst streitet Somsak alles ab. Er habe mit Jaronis Tod nichts zu tun, behauptet er mit gesenktem Blick. Doch die Indizienlage ist erdrückend. Er war zur Tatzeit am Tatort und hat das Haus fluchtartig verlassen. Das Opfer weist klare Spuren eines sexuellen Übergriffs und Mords auf. Spuren, die man womöglich bald auch mit ihm in Verbindung bringen kann, etwa durch Fingerabdrücke oder forensische Hinweise. Nach einigen Stunden intensiver Befragung bröckelt Somsaks Fassade. Schließlich legt er ein umfassendes Geständnis ab. Er gibt zu, Jaroni erwürgt zu haben. Auch den kurz zuvor verübten Angriff auf die Samloa-Fahrerin in Loai gesteht er. Die versuchte Tötung und Vergewaltigung der Frau, die überlebte. Zur Begründung seines Handelns führt Somsak immer wieder dasselbe an. Er habe seine sexuellen Triebe nicht kontrollieren können.
Ja, genau. Okay, ja.
Seine Aussage.
Ist klar. Mhm.
Diese Erklärung, so beunruhigend schlicht, ist alles, was an Motiv aus ihm herauszubekommen ist. Kein Anflug von Reue für Jaronis qualvollen Tod, zumindest zunächst nicht. Für die Ermittler zeichnet sich das Bild eines extrem gefährlichen Sexualstraftäters, der ohne Mitgefühl handelt. Während der Verhöre kommen noch weitere schockierende Details ins Licht. Somsak offenbart schließlich auch, dass er in seiner Heimat Laos bereits Frauen vergewaltigt und zwei von ihnen getötet hat. Dieses Geständnis sprengt nun die Dimensionen des Falls. Aus dem Mord an einem Mädchen in Loai wird ein grenzüberschreitender Serienverbrechenskomplex. Die laotischen Behörden werden informiert. Es ist jedoch klar, dass Somsak zunächst in Thailand über die hiesigen Taten zur Verantwortung gezogen wird. Die Festnahme von Somsak Poranai sorgt in Thailand für großes Aufsehen. Die Medien stürzen sich auf den Fall. Schnell machen Schlagzeilen wie Dämon vom Mekong oder Vergewaltiger aus Laos die Runde, welche die brutale Natur des Täters betonen. Die Bevölkerung reagiert mit Entsetzen und Wut. Viele fragen, wie konnte ein solch gefährlicher Mann jahrelang unentdeckt leben? Besonders der Umstand, dass Somsak das Vertrauen einer thailändischen Familie missbraucht und deren Tochter zu töten, sorgt für Empörung. Als Laote ohne gültige Papiere hat er sich in Thailand eingeschlichen. Für manche wird der Fall daher auch zu einer Diskussion über Grenzsicherheit und die Kontrolle illegaler Einwanderer. Doch im Zentrum steht die Tat selbst, die grausame Ermordung Jaronis und die sexuellen Verbrechen, die ihr vorausgingen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, die dank des Geständnisses recht zügig vorankommen, bereitet die Staatsanwaltschaft in Loai die Anklage vor. Somsak Poranai wird des Mordes, der Vergewaltigung und des versuchten Mordes in zwei Fällen beschuldigt. Verbrechen, für die in Thailand die Höchststrafe vorgesehen ist. Der Weg ist frei für einen Prozess, der die scheußlichen Details dieser Serie von Gewalttaten ans Licht bringen wird. Der Gerichtsprozess gegen Somsak Poranai findet vor dem Provinzgericht in Loai statt. Schon im Vorfeld ist das öffentliche Interesse immens. Reporter belagern das Gerichtsgebäude und viele Schaulustige hoffen, einen Blick auf den Angeklagten zu erhaschen. Als Somsak bewacht von schwer bewaffneten Polizisten in den Gerichtssaal geführt wird, richtet sich alle Aufmerksamkeit auf den unscheinbaren Mann mit gesenktem Kopf. Er wirkt schmal und ruhig, kaum vorstellbar, dass in ihm solch abgrundtiefe Gewalt gesteckt haben soll. Doch die Anklageschrift liest sich wie das Drehbuch zu einem Horrorfilm. Dem Angeklagten werden Vergewaltigung mit Todesfolge, Mord zur Verdeckung einer Straftat sowie weitere Delikte vorgeworfen, wie es in § 289 des thailändischen Strafgesetzbuchs für derartige Fälle vorsieht. Die Beweislast ist erdrückend. Neben dem Geständnis, das Somsak kurz nach seiner Festnahme abgelegt hatte, präsentiert die Staatsanwaltschaft forensische Beweise, DNA-Spuren und Fingerabdrücke, die ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen, sowie Zeugenaussagen von Jaronis Familie. Besonders Jaronis jüngere Schwester tritt als Zeugin auf und schildert eindringlich, wie sie den Angeklagten am Tatmorgen mit einer Tasche aus dem Haus gehen sieht. Im Gerichtssaal herrscht Beklemmung, als die grausamen Details der Tat zur Sprache kommen. Somsak selbst schweigt während des Prozesses weitgehend. Seine Schuld steht außer Frage. Bereits kurz nach Verhandlungsdauer, die genauen Prozesstage sind in den Archiven knapp gehalten, fällt das Urteil. Schuldig in allen Anklagepunkten. Das Gericht verurteilt Somsak Poranai zum Tode.
Das dachte ich mir schon, dass da in Thailand wahrscheinlich die Todesstrafe auf ihn wartet.
Und ist so schlimm.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Ja, ja.
Achso.
In der Urteilsbegründung heißt es, die Brutalität der Taten lasse keine andere Strafe zu. Zudem sei der Angeklagte uneinsichtig und stelle eine anhaltende Gefahr für die Gesellschaft dar. Die thailändische Justiz will ein Exempel statuieren. Wer ein Kind vergewaltigt und ermordet, hat sein Leben verwirkt. So die deutliche Botschaft. Somsak nimmt das Urteil regungslos entgegen. Vielleicht hat er es erwartet. In Thailand werden Mitte der 1990er Jahre Mörder und besonders Sexualstraftäter durchaus mit dem Tod bestraft. Allerdings sieht das Gesetz automatisch Berufungsmöglichkeiten vor. Somsaks Pflichtverteidiger legt Berufung ein. Es ist ein formaler Akt, der in solchen Fällen üblich ist. Doch weder die Berufungsinstanz noch später der oberste Gerichtshof haben Erbarmen. Beide Gerichte bestätigen das Todesurteil in vollem Umfang. Damit bleibt Somsak nur noch eine letzte Hoffnung, die vielen zum Tode Verurteilten in Thailand bleibt. Ein Gnadengesuch an den König. Der damalige König Bhumibol Adulyadej wird in Thailand hoch verehrt und er nutzt sein Gnadenrecht äußerst bedacht. Am 27. März 1999 entscheidet der Monarch im Fall Somsak Poranai. Der Gnadengesuch wird abgelehnt. Diese letzte Instanz der Gerechtigkeit verweigert dem Serienvergewaltiger die mildernden Umstände. Damit ist sein Schicksal endgültig besiegelt. Somsak Poranai ist nun offizieller Insasse im Todestrakt, mit einer Hinrichtung, die nur noch eine Frage der Zeit ist. Die Vollstreckung erfolgt rasch. Am 30. April 1999 wird Somsak aus dem Gefängnis von Loai nach Bang Wang Central Prison in Bangkok überstellt. Bang Wang, auch bekannt als das Bangkok Hilton, beherbergt Thailands bekannteste Todestrakt-Insassen. Den geilen Namen finde.
Okay.
Oh,
die Ironie.
Ja. Hier finden auch Hinrichtungen statt. Ende der 1990er Jahre verstreckt Thailand die Todesstrafe noch durch Erschießen. Ein Exekutionskommando mit Gewehren richtet die Verurteilten. Erst ab 2003 wird Tod durch Giftspritze umgestellt.
Ja, ich finde das, also Todesstrafe, da kann man ja allgemein drüber diskutieren, aber ich fand das halt damals, wo das zum Beispiel noch durch Erschießen vonstatten ging, du musst ja dann auch mit dem leben, dass du jetzt diesen Abdruck den Abzug betätigt hast, genau. Also finde ich jetzt, ja okay, bei der Giftspritze muss auch jemand irgendeinen Knopf drücken, aber ich glaube, Erschießen ist halt schon nochmal was anderes. Also ich glaube, das ist schon für denjenigen auch traumatisierend, wenn du dann Auch wenn du weißt, das war kein netter Mensch und er hat das...
Jetzt mal ganz ehrlich, okay? Unter uns.
Unter uns.
Du würdest diesen Job übernehmen. Wenn ich mit Sicherheit sagen könnte, dass der Täter schuldig ist und solche Gewaltverbrechen begangen hat, ich glaube, ich würd mich am Abend ruhig schlafen legen können.
Ehrlich?
Echt? Ja.
Ah, ich könnte das nicht.
Mein Problem ist nur, dass es einfach Straftaten gibt, wo man dann später drauf gekommen ist, der war unschuldig.
Ja, ja.
Das ist mein Problem. Mhm. Einen Unschuldigen zu erschießen, boah.
Ja.
Aber den Typen, ey, komm.
Weg damit.
Also.
Ja, also. Wenn ihr da draußen noch Stellenausschreibungen offen habt, wendet euch an Sina. Die macht das für euch.
Exekutionskommando Sina.
Oh.
Oh Gott.
Okay.
Ja.
Ja, schön, dass wir das auch geklärt haben.
Der Hinrichtungstag verläuft nach einem festgelegten Protokoll. Am Nachmittag des 30. April 1999 wird Somsak aus seiner Zelle geholt. Man führt ihn zum Büro der Gefängnisverwaltung, wo seine Personalien bestätigt und Fingerabdrücke abgenommen werden. Ein leitender Beamter, der Chef der Kriminalaktenabteilung, spricht mit ihm. Währenddessen gönnt man dem Todeskandidaten eine letzte Bitte. Somsak erhält eine Zigarette, die er in aller Ruhe rauchen darf. In diesen Minuten, als der Rauch langsam vergeht, bricht Somsak sein Schweigen über seine Vergangenheit. Er erzählt dem Offizier, dass er in Wahrheit Laote sei, kein gebürtiger Thailänder, dass er einst mit Bestechung zu einem gefälschten Pass gekommen sei, um nach Thailand zu fliehen. Er berichtet auch von den Verbrechen, die er in Laos begangen hat. All dies wird protokolliert, bevor es zum Exekutionsraum geht.
Ja, das wussten die ja schon vorher, oder? Die wussten ja von den Daten in Laos.
Ich glaube, er hat die Morde gestanden, aber alles andere...
Mhm, okay.
Bevor es zum Exekutionsraum geht, schreibt Somsak noch einen Brief in laotischer Sprache. Adressiert an seine Heimat. Darin gesteht er ebenfalls die vielen Vergewaltigungen und 2 Morde, die er in Laos verübt hat. Vielleicht soll dieser letzte Brief den laotischen Behörden oder Angehörigen der Opfer Klarheit bringen. Vielleicht ist es auch eine Art letzter Versuch, seinerseits Verantwortung zu übernehmen, zumindest auf dem Papier. Oder aber auch, und das war meine Vermutung, weil das habe ich nirgendwo anders gelesen, versucht er damit, sein Todesurteil abzuwenden, in der Hoffnung, dass man ihm eine Verurteilung in Laos zugesteht.
Ich glaube, ja, wo du das davor schon gesagt hast, dass der da festgenommen wurde und da einfach erzählt hat, ja, ich habe da hier gemordet und da vergewaltigt, also da habe ich schon... Da ist dieser Gedanke aufgeploppt, der hat das ja doch nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja.
Also so wirkt es für mich.
Also entweder, dass er das Ganze nochmal durchleben kann, dass es letztes Mal erzählt, oder aber wirklich, dass er hofft, dass man sagt, ja, aber dann brauchst du ja auch noch Verurteilung in Laos, dass man die Todesstrafe aufhebt.
Ja.
Tja.
Ja.
Funktioniert nichts.
Ist ein Test.
Dann ist es Zeit für die letzten Rituale. Somsak Poranai erhält seine Henkersmahlzeit. Traditionell dürfen Todeskandidaten in Thailand ihr letztes Essen wünschen. Doch meist bleibt es etwas Einfaches. Somsak isst an diesem Tag einfachen Reis, eine Suppe mit Tofu und Schweinehack sowie das thailändische Dessert Kanom Mo Kaing. Ist ein puddingartiger Kuchen aus Bohnen und trinkt eine Flasche Wasser. Es ist ein schlichtes, fast banales Mahl. Der letzte Geschmack des Lebens. Ich habe eine Frage an dich.
Was wird deine Henkersmahlzeit? Genau diese Frage war genau jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich dachte mir nur so, ja, ich lasse sie ausreden und frage dich dann noch ganz zum Schluss, was wird deine Henkersmahlzeit? Ich muss ehrlich sagen, ich habe dir jetzt gar nicht mehr richtig zugehört, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, was ich essen würde.
Okay, im Prinzip war es Reis, Suppe und ein kleines Dessert.
Ja, okay. War echt schwierig, weil das bei mir eher so tagesverfassungsmäßig ist, auf was ich gerade Lust habe. Also bei mir schwankt das. Es kann an einem Tag ein Kaiserschmarrn sein und am zweiten Tag, keine Ahnung, irgendwas ganz anderes. Aber ich tendiere eher zu irgendwas Herzhaftem, so was Salziges, Herzhaftes. Und... ich glaube, also wenn ich Taten begangen habe, wodurch ich dann zum Tode verurteilt werde,
Tschu.
Gesundheit. Dann würde ich, glaube ich, zum Schluss dann auch drauf scheißen, dass ich Vegetarierin
bin.
Nicht
so, dass das kommt. Ich habe mir das nämlich auch gedacht.
Und würde mir irgend so ein Schnitzel oder so ein fettes Steak oder irgend so was, ja, sowas in der Richtung würde ich mir dann, glaube ich, bestellen lassen, ja. Nochmal so.
Richtig reinlangen.
Ja, ja. Nochmal. Tötet eine ganze Kuh für mich.
Oh Gott, okay.
Und bei dir?
Ich tendiere so auf der einen Seite wirklich zu richtig gut gekochten Ramen.
Ja, sowas wäre auch geil.
Aber jetzt nicht so, wie es bei uns gibt, sondern wirklich so japanischen Ramen.
Ja.
Oder aber, und ich würde dazu tendieren, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken, wenn ich schon im Todestrakt sitze, dann ist jetzt auch schon egal. Scheiß auf Vegetarismus. Dann würde ich, glaube ich, einen Schweinsbraten vom Papa.
Ja, sowas.
Mit Kartoffelknödel und Sauerkraut. Ich glaube, das würde ich mir dann geben.
Ja. Oder so einen richtig fetten Cheeseburger.
Boah, mit Chili-Cheese-Fries und sowas.
Mhm. Und dann noch ein Eis. Aber so ein richtiges, nicht nur einfach ein Eis, sondern so ein Eisbecher.
Ja.
So richtig mit Schokoladensauce.
Alles,
und allen
drauf.
Alles, ja.
Die müssen meine Hinrichtung verschieben, weil ich so lange dran esse.
Ja.
Das würde ich...
Genau so.
Okay, gut. Als er fertig gegessen hat, äußert Somsak Worte, die später in Zeugenberichten zitiert werden und einen letzten Einblick in seinen Gemütszustand geben. Er sagt zu den Wärtern: Ich gebe zu, dass die meisten Thais sehr gütige Menschen sind, aber ich habe mich schlecht benommen. Ich habe meine Wohltäter verraten und das Land, in das ich geflohen bin, in dem ich leben durfte, undankbar behandelt. Seit ich in dieses Gefängnis gebracht wurde, hat mich niemand schikaniert oder drangsaliert. Man hat mir nur Mitgefühl und Mitleid entgegengebracht. Falls es ein nächstes Leben gibt, wünsche ich mir, geboren zu werden, um für meine Verbrechen zu büßen und dieser Erde etwas für ihre Güte zurückzugeben.
Ja, okay.
Lass uns einfach mal so stehen.
Ja.
Diese letzten Worte, ob aus echter Reue geboren oder aus Angst vor dem Tod, zeichnen ein Bild von Einsicht und Schuldgefühlen. Für einen Moment scheint der Dämon von Mekong seine menschliche Seite zu zeigen. Doch für Reue ist es zu spät. Um 18.01 Uhr wird Somsak Poranai an jedem Tag vor ein Exekutionskommando gestellt. Der Scharfrichter Shauvaret Yarubon, ein erfahrener Vollstrecker, richtet das Gewehr auf den geknebelten und festgebundenen Mann. Erfahrener Vollstrecker. Das ist meine Jobbeschreibung.
Stell dir mal vor, schreib einen Lebenslauf.
Erfahrener Vollstrecker.
Hat was.
Oder?
Mhm.
So richtig badass Krieger,
ja.
Warrior.
Ja, total. Total. Hat schon was.
Schau.
Ich habe auch so ein bestimmtes Bild im Kopf.
Voll. Der hat doch so eine Narbe im Gesicht.
Mhm.
Ja.
Und so ein Bart.
Und der redet nicht viel.
Nein.
Der vertraut sich niemandem an.
Okay, das könnte in der komischen Sicht.
Okay. Ein Kommando, ein Schuss und dann sinkt Somsak in sich zusammen. Er ist tot, hingerichtet durch Erschießung. Damit endet das Leben eines Mannes, der für unzählige Qualen und den Verlust unschuldigen Lebens verantwortlich war. Somsak Poranai wird damit zur sechsten Person, die in Thailand hingerichtet wird, nachdem das Land 1996 nach fast einer Dekade Pause die Vollstreckung der Todesstrafe wieder aufgenommen hat.
Auch interessant, dass die da so eine Pause dazwischen hatten. Aber vielleicht hatten die auch eine andere Regierung oder...
Vielleicht war der erfahrene Vollstrecker Pause.
Auf Urlaub.
10 Jahre lang. Geheime Mission.
Mhm. Der hatte da in einem anderen Land zu tun.
Ja. By the way, wenn das mal, das Filmrechte gehören uns.
Ja.
Ich hab das klar.
Ja.
Geistiges Eigentum und so. Sein Fall reiht sich an eine Reihe berüchtigter Fälle ein, in denen Vergewaltiger und Mörder am Ende mit dem eigenen Leben bezahlen. Doch seine Taten hinterlassen Spuren, die weit über den Tag seiner Hinrichtung hinausreichen. Was trieb Somsak Poranai an? Wie konnte ein Mensch zu solch grausamen Verbrechen fähig sein, wieder und wieder, ohne Mitgefühl mit den Opfern? Ein genaues psychologisches Profil von Somsak liegt nicht öffentlich vor. In den 1990er Jahren standen detaillierte Gutachten von Serienverbrechern in Laos oder Thailand noch am Anfang. Dennoch lassen sich die bekannten Fakten und seine eigenen Aussagen einige Rückschlüsse ziehen. Somsak wuchs in den 1960er und 70er Jahren in Laos auf, eine Zeit geprägt von Krieg und Umbrüchen. Es ist spekulativ, aber möglich, dass Gewalt in seiner frühen Umgebung präsent war. Über seine Familie oder Kinder ist nichts bekannt. Vielleicht hat er keine stabile Bezugsperson oder geriet schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn. Somsak selbst hat nie viel dazu preisgegeben. Was man weiß, er zeigte schon als junger Mann abnorm stark ausgeprägte sexuelle Triebe und ein vollständiges Fehlen von Empathie gegenüber seinen Opfern. Er betrachtet Frauen offenbar als verfügbare Objekte zur Befriedigung seiner Lust. Wenn er Geld hatte, kaufte er Sex. Wenn nicht, nahm er ihn sich mit Gewalt. Diese Kompromisslosigkeit und Brutalität deutet auf einen sexuell motivierten Gewalttäter hin, für den Macht und Kontrolle über die Opfer eine zentrale Rolle spielten. Interessant ist, dass Somsak trotz seiner Perversionen zunächst versuchte, im Verborgenen zu agieren. Er verübte seine ersten Verbrechen in einer ländlichen Gegend Laos, wo die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, gering war. Die Scham und Tabuisierung von Vergewaltigung in der dortigen Gesellschaft spielten ihm in die Hände. Kaum ein Opfer zeigte ihn an. Dadurch erlebte er wiederholt, dass er ohne Konsequenzen davonkam.
Aber man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht, wie viele das jetzt waren.
Oder? Nein, er weiß ja selber nicht mal mehr.
Ja, stimmt, hast du gesagt hast.
Diese Straffreiheit könnte seinen Mangel an Gewissen weiter verstärkt haben. Jeder unbestrafte Übergriff bestärkte vermutlich sein Gefühl von Macht über Leben und Tod. Die Eskalation zum Mord geschah, als Opfer begannen sich zu wehren. Hier zeigt sich ein typisches Muster vieler Seriensexualstraftäter. Sobald die Täter das Opfer nicht mehr kontrollieren können, greifen sie zu tödlicher Gewalt, um ihre Tat zu vollenden oder Spuren zu verwischen. Somsak tötete seine ersten beiden bekannten Opfer in Laos, als diese Widerstand leisteten. Danach tötete er aus dem Kalkül, zeugenlos zu werden, und gleichzeitig offenbarte sich in der Weise, wie er Yaruni behandelte, eine weitere Ebene seiner abartigen Sexualität, Nekrophilie. Dass er Yaruni nach ihrem Tod vergewaltigte, lässt vermuten, dass für ihn der Akt der Dominanz selbst im Tod des Opfers noch Lust versprach. Es ist eine extreme Form von Kontrolle. Das Opfer kann sich nicht mehr wehren. Es ist endgültig zum Objekt degradiert. Ein wichtiger Aspekt seines Profils ist auch seine Egozentrik und Kaltblütigkeit. Nach den Taten zeigt er kaum Reue, jedenfalls bis kurz vor seiner Hinrichtung. Er floh aus Laos, ohne offenbar an seine Opfer zu denken, und auch in Thailand setzt er das Muster fort. Im Gerichtsprozess bleibt er weitgehend emotionslos. Erst im Angesicht des Todes kamen, wie seine letzten Worte zeigen, Anzeichen von Schuldgefühlen hoch. Ob diese echt waren oder durch die Aussicht auf das eigene Ende hervorgerufen wurden, bleibt offen. Sein Ausspruch, er habe seine Wohltäter verraten und sei undankbar gegenüber dem Land, das ihm Zuflucht bot, deuten zumindest darauf hin, dass er im Nachhinein erkannte, wie verwerflich sein Handeln war. Insbesondere, weil es die Gastfreundschaft und Güte anderer ausnutzte. Aber so Einsicht, was er den Opfern angetan hat, bleibt weiterhin aus. Man könnte spekulieren, dass Somsak unter einer Art antisozialen Persönlichkeitsstörung litt. In westlicher Terminologie würde man ihn vielleicht als Psychopathen bezeichnen. Er zeigt Kennzeichen dafür, also chronische Kriminalität, fehlendes Mitgefühl, Impulsivität und gleichzeitig planvolles Vorgehen. Allerdings war er kein intelligenter Gentleman-Verbrecher, sondern ein brutaler Gelegenheitsjäger. Womöglich war seine Impulskontrolle tatsächlich so schwach, wie er selbst angab. Die Tatsache, dass er nach der Haft in Nakhon Ratchasima zunächst keine Vergewaltigung beging, weil er sich Sex kaufen konnte, unterstützt die Annahme, dass seine Verbrechen primär von einem sexuell-sadistischen Trieb gesteuert waren. Hatte er eine legale Ventilmöglichkeit, also käuflichen Sex, kam es eine Weile nicht zu Übergriffen. Als diese Möglichkeit wegfiel oder nicht mehr ausreichte, verfiel er wieder in Gewalt. Eine bezeichnende Komponente ist sein Flucht- und Täuschungsverhalten. Nach den Morden in Laos beschaffte er sich sofort eine neue Identität und floh über die Grenze. Das zeugt von krimineller Energie und einem gewissen Geschick, sich durchzuschlagen. In Thailand verstand es offenbar, sich unauffällig zu geben, freundete sich sogar mit einem Einheimischen an und gewann das Vertrauen von dessen Familie. Diese manipulative Fähigkeit, sich im richtigen Moment harmlos zu geben, ist nicht unüblich bei Sexualstraftätern, die ihre Umwelt oft täuschen können, bis ihre dunkle Seite hervorbricht. Zusammenfassend ergibt sich das Bild eines Menschen mit schwerer sexueller Devianz, fehlender Empathie und hoher Gewaltbereitschaft. Somsak Poranai war kein wahnsinniger Serienkiller im klassischen Sinn, der ausgeklügelte Muster oder Botschaften hatte. Er war eher ein Triebtäter, der in Gesellschaften operierte, die ihm, zumindest in Laos, lange keinen Widerstand entgegensetzten. Was bleibt, sind seine Verbrechen, die ein erschreckendes Zeugnis menschlicher Grausamkeit ablegen. Um den Fall Somsak Boranai vollständig zu verstehen, muss man ihn in den gesellschaftlichen und rechtlichen Kontext von Laos und Thailand in den 1980ern und 1990ern einordnen. Beide Länder waren in dieser Zeit im Umbruch, doch es gab deutliche Unterschiede, wie mit schweren Straftaten umgegangen wurde und wie die Öffentlichkeit darauf reagierte. Schauen wir uns Laos in den 1980ern an. Das Land stand nach den Jahrzehnten des Konflikts unter der Herrschaft einer sozialistischen Einheitspartei. Die staatlichen Strukturen, insbesondere Polizei und Justiz, waren in ländlichen Gebieten schwach ausgeprägt. Sexualverbrechen galt als Schandfleck, über den man nicht offen sprach. Opfer von Vergewaltigungen hatten es extrem schwer. Scham und gesellschaftliche Stigmatisierungen führten oft dazu, dass solche Taten nicht angezeigt wurden. Somsak Boranai nutzt genau dieses Klima der Stille. Die Tatsache, dass er in Laos offenbar unzählige Vergewaltigungen begehen konnte, ohne verhaftet zu werden, spricht Bände über die damalige Lage. Erst als eine seiner Taten durch den Fund einer prominenten Leiche publik wurde, drohte Bewegung in den Fall zu kommen. Doch da war Somsak schon über alle Berge. Der Fall zeigt eine Lücke im laotischen System. Ein vermutlich bekannter Vergewaltiger konnte entkommen, weil keine landesweiten Fahndungsmechanismen griffen und Korruption, also beispielsweise die Beschaffung des Passes, dies begünstigte. Wäre Somsak in Laos gefasst worden, hypothetisch, hätte ihm auch dort wohl die Todesstrafe gedroht, denn auch Laos kennt die Höchststrafe für Mord. Allerdings sind öffentlich dokumentierte Serienmörderfälle in Laos sehr selten, was teils an der abgeschotteten Informationspolitik liegt. Im Gegensatz dazu war Thailand ein offeneres Land mit lebhafter Medienlandschaft und einem ausgebauten Justizsystem. Verbrechen wie das von Somsak erzeugten 1995 landesweite Schlagzeilen. Die thailändische Presse ist bekannt dafür, besonders grausame Fälle reißerisch aufzubereiten. So wurde Somsak schnell als Vergewaltiger vom Mekong gebrandmarkt. Man nannte ihn einen Dämon und Monster in den Boulevardzeitungen. Die öffentliche Empörung war enorm, insbesondere weil ein ausländischer Täter eine thailändische Jugendliche auf so bestialische Weise getötet hatte. Fälle von Ausländern, die schwere Verbrechen begingen, waren zwar selten, rückten aber sofort nationale Gefühle in den Vordergrund. Trotzdem wurde Somsak in Thailand der normale Prozess gemacht. Man hielt sich an rechtsstaatliche Abläufe, was auch daran lag, dass er gefasst war und kooperierte. In den 1990ern entbrannte in Thailand generell eine Debatte über den Umgang mit Sexualstraftätern. Zwar sah das Gesetz die Todesstrafe für Mord, auch in Tateinheit mit Vergewaltigung, vor, doch von 1988 bis 1995 wurden keine Hinrichtungen vollzogen. Erst mit 1996 nahm man die Exekution wieder auf, unter dem Eindruck einiger entsetzlicher Fälle. Somsak Boranai war 1999 einer von wenigen Verurteilten, die tatsächlich exekutiert wurden. Nur 5 verurteilte Vergewaltigermörder wurden in jener Epoche hingerichtet. Sein Fall trug mit dazu bei, die Härte des thailändischen Rechts zu untermauern und sollte potenzielle Nachahmer abschrecken. Die Bevölkerung begrüßte im Großen und Ganzen das harte Durchgreifen. Viele waren der Ansicht, dass jemand wie Somsak die Höchststrafe verdient habe, zumal er keine Reue zeigte und es sich um ein Kind als Opfer handelte. Die Entscheidung von König Bhumibol, keine Gnade walten zu lassen, wurde weiterhin unterstützt und als klares Signal gesehen, dass solche Verbrechen unverzeihlich sind. Der Fall Somsak Boranai hinterließ tiefe Spuren in der Erinnerung beider Länder. In Laos wurde er später teils nur schamhaft erwähnt, als schwarzes Schaf, das die laotische Nation negativ in die Schlagzeilen brachte. True Crime-Berichte in Thailand jedoch griffen den Fall in den Folgejahren immer wieder auf. In Zeitungsartikeln und TV-Dokumentationen wurde er als warnendes Beispiel dargestellt. Beispielsweise thematisierten thailändische Nachrichten 2014 nach einem ähnlich schrecklichen Verbrechen, dass seit Somsak Boranais Hinrichtung nur wenige andere Vergewaltiger hingerichtet worden seien, was die Kontroverse um angemessene Strafen für solche Taten neu entfachte. Die Figur des Vergewaltigers vom Mekong wurde damit zu einer Art bösen Archetype in der Region. Gesellschaftlich machen viele Fälle wie diese deutlich, wie wichtig bessere Prävention und Aufklärung wären. In Thailand führte der öffentliche Druck später zu schärferen Gesetzen gegen Sexualverbrechen und einem Ausbau von DNA-Datenbanken zur Überführung von Straftätern. In Laos dagegen dauert es länger, bis sich strukturell etwas ändert. Doch der Schock über Somsak Taten, der ja letztlich einer der ihren war, blieb. Im transnationalen Kontext zeigt der Fall, dass Verbrecher Grenzen nutzen können, um sich vermeintlich in Sicherheit zu bringen und wie wichtig Zusammenarbeit zwischen Ländern ist. Zwar war es hier vor allem Glück und thailändische Polizeiarbeit, die Somsak zu Fall brachten, aber sein Geständnis half auch, Verbrechen in Laos aufzuklären, die sonst vielleicht für immer im Dunkeln geblieben wären. Es ist unbekannt, ob die laotischen Opfer oder deren Familien je eine späte Gerechtigkeit oder wenigstens Genugtuung durch dieses Geständnis erfuhren. Wahrscheinlich blieb vieles ungesühnt, da der Täter bereits bestraft war, jedoch in einem anderen Land. Somsak Poranais Geschichte ist ein finsteres Kapitel, das die Abgründe individuellen Handels aufzeigt und zugleich ein Spiegel der gesellschaftlichen Umstände in Laos und Thailand jener Zeit ist. Er nutzte die Anonymität und Schwäche eines Systems aus, fand schließlich aber sein Ende in den Mühlen eines anderen Rechtssystems, das kompromisslos durchgriff. Für die thailändische Gesellschaft wurde der Fall zum Symbol. Er mahnte, dass Vertrauen nicht blind geschenkt werden darf, dass das Böse manchmal als Freund ins Haus kommt. Und er zeigte, dass Gerechtigkeit, so hart sie auch ausfallen mag, am Ende triumphieren kann. Yaroni Chapan, das 15-jährige Opfer, und die unbekannten Frauen in Laos haben ihr Leben verloren. Ihre Geschichten wurden durch die Aufarbeitung dieses Falls wenigstens hörbar gemacht. Ihnen ist diese Episode gewidmet, in der Hoffnung, dass wir solchen Fällen lernen, aufmerksamer hinzusehen, Opfern eine Stimme zu geben und alles zu tun, damit sich derart grausame Taten nicht wiederholen.
Ich habe mir jetzt zum Schluss noch gedacht, dass das alles ja gut war, dass da jetzt besser zusammengearbeitet wird und das alles ist ja alles gut und richtig. Aber es wäre halt wahrscheinlich, hätte es verhindert werden können dadurch, dass dieser Mensch einfach zur Therapie gegangen wäre. Also mein Tipp zum Schluss, geht einfach alle zur Therapie.
Meine Therapie ist nie schlecht. Es hätte aber auch alles verhindert werden können, wenn ihn einfach ein Bus niedergefahren hätte.
Ja, oder so. Oder wenn der Vollstrecker gekommen wäre.
Privatmischen.
Ja, ich denke mir halt, ist halt schwierig, weil er selber wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass da vielleicht psychisch mit ihm irgendwas nicht so stimmt und ihm vielleicht eine Therapie helfen könnte. Und hat wahrscheinlich dann auch keinen gehabt, der gesagt hat, hey, Bro,
schau mal,
ist nicht so cool, was du da machst. Aber
ja, Ich weiß nicht, warum immer vorher so was Schlimmes passieren muss, bevor sich mal was ändert.
Ja, ja.
Es ist doch...
Haben wir ja letztens auch schon darüber geredet, ja.
Es ist doch so klar, dass wenn es gibt Sexualverbrechen, dann ist uns doch klar, dass man darüber reden muss, dass man das
thematisiert. Ja, ja, klar. Aber er selbst hat sich ja ziemlich wahrscheinlich in seinen eigenen Augen nicht als Sexualstraftäter gesehen. Für ihn war das ja dann normal, denke ich mir.
Das denke ich auch.
Ja, sonst hätte er nicht weitergemacht. Und da denke ich, kann noch so viel Aufklärung in der Gesellschaft vonstatten gehen, aber der hätte ja sowieso weitergemacht.
Ja, aber dann wären vielleicht Anzeichen aufgefallen. Oder frühere Opfer hätten sich gemeldet.
Ja, ja, das natürlich, ja.
Und dann hätte man den vielleicht viel früher schon geschnappt.
Das auf jeden Fall. Wenn das jetzt nicht so ein Tabuthema gewesen wäre, dann hätte sich hoffentlich schon die erste Frau gemeldet und dann wäre hoffentlich oder wahrscheinlich viel früher schon was gemacht worden. Ja. Ja, ja, klar. Oder, so wie du sagst, der Bus.
Der Bus ist immer noch eine gute Option.
Ja, finde ich auch eine gute Option.
Einfach nieder damit.
Ja, oder ja, Bus ist auch blöd, weil dann ist der Busfahrer wieder traumatisiert und so. Aber er hätte ja einfach ausrutschen und von einer Klippe fallen können. Einfach so, tschack. Bumm.
Finde ich eine gute Option.
Ja.
Ja.
Dann wäre... Alles nichts bis nichts.
Ich weiß
alles
nicht, was passiert. Was mir aus dieser Folge mitnehme.
Wenn ihr einen Freund, Freundin, was auch immer, Bruder, Schwester habt, die sich irgendwie seltsam verhalten, die sehr oft Prostituierte aufsucht, ich weiß.
Wie endet jetzt der Satz? Schubst sie von der Klippe oder was?
Nein.
Was wäre jetzt das Ende gewesen?
Ich weiß nicht. dachte mir, da komme ich dann schon noch hin am Ende des Satzes, aber ja, was weiß ich.
Okay.
Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf. Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann bitte folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube. Auf YouTube gibt es unsere ganzen Podcast-Folgen auch mit Video, dann könnt ihr das auch sehen. Und
ja.
Ja, dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.